Der Herr ist meine Rettung. Die Gnade Gottes rief nach mir und zog mich aus dem wilden Meer. Nun bin ich hier, stehe auf festem Grund. Der Herr ist meine Rettung. Wer meinen Status auf WhatsApp verfolgt oder auf Facebook, da kann er heute ein interessantes Bild sehen, dort und einen Bibeltext. Nämlich, da ist ein Schiff, das sind Schiffbrüchige. Das Schiff geht unter und da ist eine Hand, die einen aus dem Wasser herausholt. Einen, der verloren wäre, ertrunken, holt ihn heraus. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand ergreift und zu dir sagt, fürchte dich nicht, ich habe dir geholfen. Was ist die Gemeinde Jesu? Was macht eine Gemeinde Jesu aus? Und ich möchte heute wieder über die Gemeinde Jesu und predigen. Wir haben am letzten Sonntag gehört, dass Jesus in seiner Gemeinde gegenwärtig ist. Auch in dieser Gemeinde, auch in deine, meine, unsere. Und er möchte, dass wir diese Gemeinde lieben. Wie ist aber seine Gemeinde ganz konkret? Dazu habe ich einen Bibeltext aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 12, die Verse 12 bis 14 nach der Einheitsübersetzung. Und dort lesen wir, denn wie der Leib einer ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen, Juden und Griechen, Sklaven und Freie. Und alle wurden mit dem einen Geist getränkt. Auch der Leib besteht nicht nur aus einem Glied, sondern aus vielen Gliedern. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Text. Und wir danken dir für dein Wort, das uns auch vor Augen führen möchte, was deine Gemeinde ausmacht. Bitte mach uns dieses Wort zugänglich durch deinen Heiligen Geist. Durchtränke uns mit deinem Geist, damit wir dieses Wort lebendig erleben im Namen Jesu. Amen. Jesus Christus lebte auf dieser Erde. Sind wir uns einig? Sonst wären wir doch nicht hier. Das ist bewiesen, sogar historisch. Und er lebte in einem menschlichen Körper, in einem menschlichen Leib. Er wurde Mensch, er war Gott und wurde Mensch. Das Wort wurde Fleisch, lesen wir im Johannesevangelium 1,14. Und in diesem Leib war Jesus Christus, Gottes Sohn, seinem himmlischen Vater gehorsam. Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. In diesem einen Leib, menschlichem Leib, predigte er, er übte die Barmherzigkeit, er heilte Menschen, er begegnete ihnen. Ja, er litt in diesem Leib. Er ging ans Kreuz, er starb. Sein menschlicher toter Leib wurde begraben. Er konnte aber auferstehen am dritten Tag in einem neuen Leib. Und dann ist er erschienen in diesem auferstandenen Leib vielen seiner Jünger. Tausende haben ihn gesehen. Und die Jünger haben beschrieben, wir haben ihn, konnten ihn anfassen. Das war tatsächlich er. Und dann ist er in den Himmel aufgefahren. Da werden wir am Donnerstag jetzt nicht Vatertag haben, sondern Himmelfahrt, an Himmelfahrt uns erinnern. Und jetzt sitzt er dort im Himmel, zu Rechten des Vaters, in seinem verherrlichten Leib. Während Jesus das alles tat, es wurde ein anderer Leib auf dieser Erde geformt. Indem er die Jünger, als er noch lebte, berufen hat, entstand seine Gemeinde, die er später durch den Heiligen Geist gestärkt, ermutigt, getröstet hat. Sein Körper stieg zum Himmel und auf der Erde entstand ein neuer Leib, die Gemeinde Jesu. Paulus schreibt im 1. Korinther Kapitel 12, Vers 27, zusammen seid ihr ein Leib von Christus und einzeln genommen Glieder davon. Es gibt also augenblicklich zwei Leibe Jesu, zwei Körper. Einer ist im Himmel, das ist ein anderer Leib als auf dieser Erde, aber ein physischer, verherrlichter Leib Christi. Der andere ist geistlich, bei denen, die an Jesus Christus glauben. Und Jesus lebt in beiden Körper oder Leibe. Der Leib Jesu sitzt zu Rechten Gottes, der andere Leib lebt hier auf dieser Erde. Dazu gehören auch wir. So lebt Jesus Christus heute. Er predigt heute, er übt Barmherzigkeit, er heilt Menschen. Ja, er lebt und wirkt durch seinen Leib, durch die Gemeinde, durch die Einzelnen, auch durch dich, durch mich, durch uns. Und er identifiziert sich sehr mit seiner Gemeinde. Als der Saulus, ein Schriftgelehrter, der Christen verfolgt hat, unterwegs war nach Damaskus, davon lesen wir Apostelgeschichte 9, begegnete er Jesus. Er fiel von seinem Pferd oder Esel, was das immer auch war, und hörte eine Stimme, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Der hat doch nicht Jesus, den Auferstandenen, der im Himmel sitzt, verfolgt. Er hat die Gemeinde Jesu, sein Leib auf dieser Erde verfolgt. Und nun haben wir gehört aus einem Brief des Apostel Paulus, den ehemaligen Saulus, an die Gemeinde in Korinth. Da waren auch Christen. Christen, die aus ganz unterschiedlichen Traditionen und Kulturen gekommen waren. Und es war ein Leib Christi. Aber dieser Leib hat nicht so gut funktioniert. Da würdet ihr euch wundern, wenn ihr die beiden Briefe an die Korinther lest, was die so alles drauf hatten. Die Gläubigen im Korinth. Streit, Uneinigkeit, ja, unmoralisches Leben. Und das Ergebnis war, dass das Wirken des Herrn Jesu in seinem Leib hier auf dieser Erde, in dieser Gemeinde, stark eingeschränkt wurde. Es gab dort verschiedene Missstände. Es gab Missbrauch, auch Missbrauch von geistlichen Gaben. Einige Gaben wurden vernachlässigt, als nicht so bedeutend erklärt. Die anderen wurden erhöht. Und als was das denn, die Gaben und die das haben, die sind die besseren Christen. Und der Apostel Paulus hat auf den Tisch gehauen und hat gesagt, hallo, so hat das Jesus auch nicht gemeint. Er musste da für Ordnung sorgen in Gottes Namen. Denn Jesus litt darunter, dass sein Leib hier auf dieser Erde nicht einig war. Paulus schreibt also den Korinther, um ihnen zu erklären, was es bedeutet, eigentlich Christi Leib zu sein. Und auch wir als Christen von heute müssen es immer wieder lernen und begreifen, was es bedeutet, seine Hände, seine Füße, seine Augen, Ohren, Nase und Mund für die anderen Menschen hier auf dieser Erde zu sein. Und wir müssen es lernen, in welchem Verhältnis wir als Glieder des Leibes zum Haupt, zu Jesus Christus stehen. Dass wir da nichts verwechseln. Drei Gedanken noch zu diesem Text. Das erste, hier wird benutzt ein Bild vom menschlichen Körper. Und menschlicher Körper ist eine erstaunliche, eine komplizierte und perfekt durchdachte Schöpfung Gottes. Dein Körper ist damit auch gemeint. Auch wenn es vielleicht manche Ausfälle schon gibt. Aber an sich ist perfekt durchdacht, komplex, vielschichtig. Guckt euch da im Spiegel an, heute Abend, bevor ich schlafen gehe, ganz nackig, und guckt euch an. Die Nieren zum Beispiel, die seht ihr nicht, aber ihr habt zwei davon normalerweise. In einer Minute wird ein Liter Blut gereinigt sozusagen. Und es sind 1440 Liter pro Tag. Und im Laufe eines durchschnittlichen menschlichen Lebens 40 Millionen Liter. Wahnsinn. Oder die Haut. Jeder von uns hat Haut. Eine hat dicker, eine hat dünner. Aber diese Haut verfügt über tausende von Sensoren und dadurch können wir die Hitze, können wir das Unangenehme, auch die Kälte erspüren. Auf einem Quadratzentimeter befinden sich circa 170 Antennen. Solche Sensoren. Nicht zu fassen. Guckt euch eure Hand. Die Hand ist sowas von kompliziert. Man kann es nicht nachbauen. Kein Roboter kann das, was eine Hand, wenn sie gesund ist, kann. Und zum Schluss das Herz. Es pumpt Tag ein, Tag aus. Wartet nicht drauf, dass wir sagen, jetzt kannst du weiter pumpen. Nein, es pumpt automatisch, wenn wir gesund sind. Und es pumpt das Blut durch unseren ganzen Körper und durch ein Geflecht von Adern mit einer Gesamtlänge von 100.000 Kilometer. Also das wäre so 2,5 mal der Umfang von der Erde. In Ruhe pumpt unser Herz 50 Milliliter Blut, das sind etwa 200 Liter pro Stunde, also 10 Eimer. Könnt ihr euch das vorstellen? Und pro Tag werden es 4.800, das sind so 10 Badewannen voll Blut. Kein schönes Bild, aber eine kann man sich gut plastisch vorstellen. Der menschliche Körper ist also ein Wunderwerk Gottes. Besteht aus Millionen Elementen und unzähligen Funktionen. Die einzelnen Glieder, die Organe, die Nerven, die Muskeln, die Sehnen, sie befinden sich alle in einem Zusammenspiel, in einer Harmonie. Das ist wie ein wunderbares Musikstück. Und obwohl dieser Körper aus verschiedenen Bestandteilen besteht, ist dennoch eins. Die Glieder haben insgesamt, bilden insgesamt eine Einheit. Und sie handeln immer zielgerecht, nämlich zum Aufbau und zum Schutz und zum Nutzen des ganzen Körpers. Wenn das nicht mehr geschieht, wenn es da immer mehr Ausfälle gibt, dann stirbt man irgendwann. Vielleicht kollabiert man sogar ganz schnell. Und mit dem Leib Christi, dem auf dieser Erde, ist es ähnlich. Denn wie der Leib einer ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele sind, einen einzigen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. Die Gemeinde besteht also aus verschiedenen Gliedern, mit ganz verschiedenen Begabungen, kulturellen, familiären Hintergründen, mit verschiedenen Gnadengaben. Und obwohl unsere Funktionen und Aufgaben in diesem Körper, in diesem Leib Jesu unterschiedlich sind, bilden wir trotzdem gemeinsam einen Leib. Seine Gemeinde. Und wir arbeiten alle in einer Richtung, damit dieser Leib Christi funktioniert. Das eine Bein geht nicht in eine und das andere in die andere Richtung. Das wird nicht funktionieren. Da fällt man hin. Wir stehen also nicht in Konkurrenz zueinander. Ob der Finger besser ist, ins Ohr hineingesteckt oder einfach so, wie auch immer, ist egal. Sondern wir sind alle verbunden. Wir haben ein Ziel, wir haben eine Hoffnung, wir haben einen Herrn, den gleichen Glauben und wir sollen wissen, dass Gott es so gemeint hat, dass wir zusammengehören, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Und Paulus betont das immer wieder, dass die vielen Glieder doch einen Leib bilden. Nun, wir wissen aber, dass es ganz verschiedene Gemeinden gibt auf dieser Welt, ganz verschiedene Kirchen, Gemeinden und Denominationen, verschiedene christliche Werke und Gruppen. Und doch Paulus schreibt, obgleich es viele sind, sie bilden einen einzigen Leib. Und dieser Leib Christi setzt sich zusammen aus vielen Menschen, die Christen wurden und zu diesem Leib gehören. Das ist die Gemeinde, Gemeinde aller wiedergeborenen Christen. Auf dem gesamten Globus gibt es also erstmal eine ganze Gemeinde des Herrn. Im Himmel wird Gott nicht nach Baptisten, Methodisten, Reformierten, Pfingstler, Katholiken oder wem auch immer glauben. Bist du ein wiedergeborener Christ gewesen oder nicht? Das wird die Frage sein. Nicht ein Mitgliedsausweis einer Kirche oder einer Gemeinde. Im Himmel zählt das, ob wir persönlich an Jesus Christus geglaubt haben. Nicht unser Opa, nicht unsere Mutter, nicht die Tante Erna oder wer auch immer. Es gibt also zuerst einen gesamten Leib Christi auf der ganzen Welt. Es geht einzig und alleine darum, Jesus Christus als dem Herrn zu folgen und sich seinem Wort zu verpflichten. Wenn Paulus im Vers 12 so schreibt, es gibt nur einen einzigen Leib, dann gibt es nur einen einzigen Leib. Dieser eine Leib ist die Gemeinde der wahren Gläubigen. Wir kommen immer wieder dazu. Egal auf welchem Kontinent sie leben, egal wie alt, aus welcher Hautfarbe, welche Kultur, aus welchem sozialen Hintergrund. Es geht um die wahren Gläubigen, die an Jesus Christus glauben. Und dann gibt es eine Ortsgemeinde, so wie wir eine Ortsgemeinde sind. Diese Gemeinde ist eine Art Mikrokosmos der weltweiten Gemeinde Jesu. Sie bildet im Kleinen das ab, was ich alles vorher beschrieben habe. In dieser Gemeinde befinden sich aber, und in Gemeinden und Kirchen befinden sich aber wahre und nicht wahre Christen, die tatsächlich wiedergeboren sind und nicht wiedergeboren. Schafe und Böcke. Ist alles zusammen. Man kann das alles nicht in einem Topf werfen. In der Ortsgemeinde müssen wir deshalb das Evangelium ständig predigen. Zum einen nach draußen, um den Menschen zu sagen, kehrt um, tut Buße, Jesus kommt wieder, sonst bist du verloren. Kommt aus deiner Verlorenheit. Einfach am Schopf packen und aus dem Sumpf der Sünde der Verlorenheit retten. Das tut Jesus durch den Heiligen Geist anhand des Werkes, nämlich seines Todes am Kreuz. Aber wie sind diejenigen, die heute seine Hände und sein Mund und seine Füße sind, die zu diesen Menschen gehen und mit ihnen Kontakt aufnehmen? Das ist unsere Aufgabe. Wir müssen aber auch das Evangelium predigen in jeder Gemeinde. Wie gesagt, in jeder Gemeinde gibt es solche und solche. Ich will jetzt nicht sagen, wer ist Schaf, wer ist Bock oder was auch immer. Nein, es geht darum, dass wir den wahren Glauben haben. Der Apostel lehrt also, dass es viele Glieder gibt, die den einen Leib bilden. Was lehrt dieser Text noch? Dieser Leib Christi wird fortwährend geformt. Weder stagniert er, also dürfte er überhaupt nicht stagnieren, noch schrumpft er. Er ist ein wachsender Leib mit Selbsterneuerungskräften, die wir bekommen. Die eine Generation stirbt, kommt eine neue Generation, neue Christen kommen dazu, wiedergeborene Menschen. Und jede Bekehrung, jede Wiedergeburt bringt neue Menschen in die Gemeinde, in die Ortsgemeinde, in die weltweite Gemeinde. Die einen sind schon beim Herrn, die anderen kommen gerade dazu. Wer aber wird Teil dieses Leibes Christi? Vers 13, gib uns die Antwort. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen. Juden und Griechen, Schwaben und Ostfriesen, ja, Polen und Griechen, Sklaven und Freie, Schwarze und Weiße. Alle wurden wir mit dem einen Geist getränkt. Durchdrungen. Die Korinther wurden Teil des Leibes Christi durch die Taufe mit dem Heiligen Geist. Der Apostel bescheinigt das den gläubigen Korinther, dass sie durch die Taufe mit dem Heiligen Geist eins gemacht wurden mit dem Leib, mit seinem Leib. Er schreibt, wir wurden alle, wir haben uns selber nicht gemacht. Wir wurden alle in einem Geist zu einem Leib getauft. Das heißt, in diesem Prozess sind wir erstmal passiv. Der Täufer war aktiv. Und wer ist der Täufer? Jesus Christus. Von dem hat doch Johannes der Täufer gesagt, ich taufe euch mit Wasser zu Buße. Der aber nach mir kommt, der ist stärker als ich. Er tauft euch mit Feuer und Geist. Ganz genau, so ist es. Ich bin nicht würdig, seine Schuhe zuzubinden. Er wird euch taufen. Jesus ist der Täufer. Wer wurde getauft? Jeder Gläubige. Wir wurden in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen. Das gilt nicht nur für einige Christen, sondern das gilt für alle Wiedergeborenen. Für alle, die Buße getan hatten, die Bekehrten, die altes Leben hinter sich gelassen haben und das neue Leben angezogen haben. Es gilt nicht nur denen, die in Korinth in Zungen gesprochen haben oder die Gabe hatten, andere zu heilen und zu prophetische Worte zu sagen. Es galt allen, denen, die Gabe des Dienens und die Gabe der Ermahnung und was für eine andere Gabe hatten. Alle waren begabt und alle sind heute auch begabt. Wann geschah das? Als wir zu Gliedern an Leib Christi wurden. Und wann gehört man zum Leib Christi? Habe schon gesagt, wenn man umkehrt, Buße tut, wiedergeboren wird, wenn Gottes Geist in unsere Herzen ausgegossen wird, wenn wir getränkt werden durch ihn, dann werden wir getauft. Dann kommt in uns richtig Geist und Feuer Christi. Die Lehre der Bibel ist also, wer ein wiedergeborener Christ ist, ist immer auch ein geistgetaufter Christ. Denn die Bibel sagt im Römer 8, 9, denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Wer zu Christus gehört, er hat diesen Geist Christi, einen wahren Gläubigen, wiedergeborenen Christ, ohne Heiligen Geist gibt es gar nicht. Also, der Heilige Geist bewirkt es, dass wir unsere Sünde überführt werden, dass uns klar wird, ich sitze da in der im Morast, ja, ich bin verloren durch meine Sünden. Er macht uns das klar, er überführt uns unsere Sünde, uns wird klar, ich bin sündig, ich brauche Rettung. Und dann lassen wir uns retten durch den Glauben an Jesus Christus. Das macht Gott. Und wir haben schon erlebt in diesem Moment der Umkehr, dass der Heilige Geist uns zu Gott hingezogen hat. Die Taufe ist nur Bestätigung dessen, was sich vorher in uns abgespielt hat durch den Glauben. Nun, es gibt auch, wenn ein Christ geworden ist, getauft wurde, auch weitere Erfüllungen des Geistes. Die sind nicht nur einmalig, sie geschehen immer wieder. Denn Gott sorgt selbst dafür, dass seine Kinder auch wachsen und reifen in ihren Glauben. Und dazu brauchen wir immer wieder diese Impulse, diese neuen Füllungen mit dem Heiligen Geist. Er möchte, dass wir reifen, dass wir nicht Babys bleiben und ständig nur diesen Brei mampfen und Fläschchen mit Milch bekommen. Steht auch in der Bibel, habe ich mir nicht ausgedacht. Sondern, was sollen wir auch mal von alleine tun? Schwarzbrot, feste Speise, ganz genau. Das, was ihr gleich zu Hause als Rinderbraten bekommt, zum Beispiel. Ja? Oder Spargel für die weniger Zähne, starke Zähne haben. Gut, Gott sorgt dafür, dass seine Gemeinde, seine Kinder wachsen. Deshalb erstrebt jeder wahre Christ, obwohl er durch den Heiligen Geist zum Glauben hingeführt wurde, obwohl er den Heiligen Geist hat, erstrebt immer wieder die neuen Erfüllungen mit dem Heiligen Geist. Die neuen Inspirationen, kann man so sagen. Das ist heute zwar ein besetztes Wort, jeder sagt was von der Inspiration, aber wir brauchen die Wirkung des Heiligen Geistes in uns. Die ersten Christen, und davon lesen wir in der Apostelgeschichte von vorne bis nach hinten, sie wurden immer wieder mit dem Heiligen Geist erfüllt. Beispiel, Apostelgeschichte 13, Vers 52. Und die Gläubigen, die Jünger Jesu, wurden von Freude und vom Heiligen Geist erfüllt. Wenn du als Christ auf einmal so eine miese Stimmung hast. Du bist bedrückt, deprimiert. Ach, richtig so Schwermut bekommst. Dann brauchst du Gottes Hilfe, damit du Freude wieder bekommst am Leben und am Glauben mit Gott. Das brauchen wir. Apostelgeschichte 4,31. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Christi. Ah, das ist nicht selbstverständlich, dass ein Christ von seinem Glauben erzählt. Es gibt Christen, die sind schon seit oder noch länger Christen und die haben nicht einmal einem Menschen von ihrem Glauben erzählt. Und wenn die Leute bei Wer wird Millionär einmal die Frage bekämen, wer in ihrer Nachbarschaft ein Christ ist, da kämen sie nie auf ihren Namen. Auf einmal, wenn ein Mensch sich danach ausstreckt, bekommst du auf Freimut und gehst zu deinem Nachbar, Arbeitskollegen, sagt übrigens, in dieser Corona-Zeit habe ich keine Angst, weil ich an Jesus Christus glaube. Und selbst wenn ich krank werden sollte und sterbe, weiß ich, wohin ich gehe. Es kann sogar sein, dass Jesus morgen wiederkommt, aber davor habe ich keine Angst. Ich habe eine lebendige Hoffnung in meinem Herzen und das trägt mich. Dann müsstet ihr sehen, wie tief die Kinnlade einem runterfällt. Wie erstaunt ist, dass einer auf einmal sowas sagt. Und dafür brauchen wir die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, dass wir unerschrocken die Botschaft weitersagen. Daher wollen auch wir uns nach diesen wiederkehrenden Füllungen des Geistes Gottes ausstrecken. Da haben wir eine Bibelstundenreihe jetzt dazu, gerade zu diesem Thema. Lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Ausrufezeichen. Nach dem ersten Gottesdienst erzählte mir Uwe Skürup aus unserer Gemeinde, er arbeitet im Lebensraum, in der Suppenküche. Er konnte nicht schlafen, wurde unruhig. Er hat die Bibel aufgeklappt und auf einmal bekam er eine Eingebung. Du sollst dort im Lebensraum den Menschen noch mehr von Jesus erzählen. Und da kam ja meine Idee, ich will den Menschen nicht nur was zu essen geben, ich gebe ihnen auch das Evangelium. Das tun sie jetzt schon. Aber die Idee war, Brötchen an Menschen verteilen und damit gleichzeitig eine kurze Botschaft. Ihm kam auch eine Idee, was für eine Botschaft in Form eines Geschenkes, wo das ganze Evangelium drin ist, und dann das anzusprechen. Und jetzt wollen sie demnächst das immer montags Brötchen verteilen, die sie auch prompt von der Tafel gespendet bekommen. Die können das jeden Tag haben, wenn sie wollen. Und sie gehen in den Stadtpark oder wo auch immer, verteilen Brötchen und erzählen von Jesus. Eingebung, Füllung mit dem Heiligen Geist, das können wir alle haben. Es bleibt eine Frage für uns, für dich. Du meinst, du bist ein Glied am Leib Christi. Vielleicht, weil du eine Mitgliedskarte hast, seit 15 Jahren. Und so meinen das viele auch. Ich bin in einer Kirche, deshalb bin ich ein Christ. Heute hast du gehört, dass die Zugehörigkeit zu einer Kirche, christlichen Kirche oder Gemeinde, lange nicht ausmacht, ob du tatsächlich Teil der Gemeinde Jesu bist oder nicht. Da gibt es solche und solche. Deshalb braucht jeder, hineingetauft zu werden in den Leib Christi. Jeder braucht diese Überführung von der Sünde durch den Heiligen Geist. Diese Umkehr, die Buße, dass wir herausgezogen werden. Und wenn wir da sind, brauchen wir trotzdem immer wieder Füllungen, damit Gott in uns das aktiviert, was er in uns hineingelegt hat, auch in Form von Gaben. Manchmal fehlt uns etwas in unserem Charakter, was ich schon angesprochen habe, Mut, Freimut, Herzlichkeit, vielleicht Gastfreundschaft. Das sind auch Gaben Gottes, Geistesgaben. In den Leib Christi getauft zu werden, ist also nicht nur Wassertaufe, die man als Baby irgendwie so als Dusche bekommt. Das ist ein Akt dessen, was vorher sich abgespielt hat, dass man umgekehrt ist, Buße getan hat und dann gehört man zum Leib Christi. Die Glaubenstaufe ist also Resultat beziehungsweise die Konsequenz eines Prozesses, der stattgefunden hat. Und das geschieht, bevor ein Mensch, der zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, umgekehrt und Buße getan hat, getauft wird. Am 21. Juni haben wir wieder hier eine Taufe. Das ist für die Menschen gedacht, bei denen sich das abgespielt hat. Glaubenstaufe nennen wir das. Deshalb sage ich heute zum Schluss der Predigt, das, was der Apostel Petrus am Pfingstsonntag gesagt hat. Tut Buße, kehrt um, lasst euch taufen. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Was haben wir heute gelernt? Erstens, unser menschliche Körper, auch dein und mein Körper, sind Wunderwerk Gottes. Zweitens, die Gemeinde Jesu ist ein geistlicher Leib Christi mit vielen Gliedern. Und alles, was dort geschieht, soll zum Aufbau und Erhaltung und Stärkung dieses Leibes dienen, mit all den Gaben. Mitglied oder Glied des Leibes Christi der Gemeinde wird man durch Buße, durch Umkehr, durch Wiedergeburt. Und dann, obendrauf kommt, es wird geschmiert, damit es läuft, durch die Füllungen des Heiligen Geistes. Möge uns Gott dabei segnen. Jetzt bete ich, stehen wir dazu auf, danach ein fröhliches Lied. Da dürfen wir auch merken, dass wir auch Glieder haben, die sich bewegen können, wie Hände und Füße. Himmlischer Vater, wir danken dir herzlich dafür, dass du uns herausgeholt hast aus der Verlorenheit. Dass du derjenige bist, der die Initiative ergriffen hat und durch den Heiligen Geist uns unsere Sünden überführt hat. Wir danken dir für die Menschen, die als deine Hände und Füße zu uns gekommen sind und die als dein Mund uns dein Evangelium gesagt haben. Wir danken dir, dass wir Teil deines Leibes sind. Und wenn jemand unter uns ist, der sagt, das bin ich noch nicht so richtig, dann Herr, bitte komm in ihn hinein durch deinen Heiligen Geist und überführe ihn oder sie jetzt ihre Sünden. Zieh sie zu dir, lass sie umkehren und sich dann taufen lassen zu Vergebung der Sünden, damit sie auch die Gabe des Heiligen Geistes bekommen und damit wir auch Zeuge dessen sein können, damit uns das wiederum ermutigt. Im Namen Jesu. Amen.